Einem 10-jährigen Jungen war es langweilig. Sein Vater gibt ihm deswegen ein Puzzle. Das Puzzle bestand aus 1000 Teilen und sollte eine Weltkarte abbilden. Das wird ihn länger beschäftigen, dachte der Vater. Der Junge fängt an, die Puzzleteile auf einem Glastisch zusammenzusetzen. Dank aber der Tatsache, dass die Oberfläche des Tisches aus Glas bestand, konnte der Junge nicht nur das Puzzlebild von oben, sondern auch von unterhalb des Tisches sehen. Und als er unter dem Tisch kroch und sah, was auf der Rückseite vom Puzzle war, ist er erstaunlich schnell mit der Weltkarte fertig geworden. Wie hast du das Puzzle so schnell zusammensetzen können? Fragte der Papa. Einfach, erwiderte der Junge und zeigte dem Papa, dass auf der Rückseite vom Puzzle das Gesicht von einem Mann abgebildet war. Der Junge hat weniger auf die Weltkarte und vielmehr auf das Gesicht des Mannes auf der Rückseite geschaut. Und deswegen hat er das Puzzle so rasch zusammensetzen können. Das Alte Testament war die Bibel Jesu. Vordergründig erzählen die Bücher des Alten Testaments die etwas komplizierte Geschichte des Volkes Israels. Doch als Jesus vom Alten Testament sprach, redete er von etwas anderem als lediglich die Geschichte seines Volkes. Sie sind es, die von mir zeugen, sagte er vom Alten Testament. Jesus sah im Alten Testament nicht lediglich die Geschichte seines Volkes, sondern er sah darin ein Bild von sich. Jesus als Fokus des Alten Testaments möchten wir heute miteinander näher anschauen. Und zwar nicht, indem wir eine klassische alttestamentliche Vorhersage über Jesus unter die Lupe nehmen, sondern indem wir eine unerfüllte Vorhersage über Israel anschauen. Finden wir in dieser unerfüllten Vorhersage über das Volk Israel das Gesicht Jesu. Ich lade euch ein, mit mir die Schriftlesung aufzuschlagen. Wir lesen aus dem Buch Hesekiel. Wir lesen eine Vorhersage aus dem Buch Hesekiel, aus dem Propheten Hesekiel. Ich möchte aus Kapitel 39 die ersten 7 Verse vorlesen. Ich lade euch ein, diese Schriftlesung in euren eigenen Bibeln aufzuschlagen, in euren eigenen Bibelübersetzungen, wenn ihr das tun möchtet. In dieser unerfüllten Vorhersage finden wir Jesus, auch wenn nicht auf den ersten Blick. Die Predigt heute übrigens heißt Kampfjets oder Christus. Und wir möchten Jesus im Alten Testament finden. Bevor ich die Schriftlesung vorlese, möchte ich aber kurz den Hintergrund zu diesem Wort erwähnen. Die Rede hier ist von einem Militärangriff auf Israel. Dieser Angriff wird geführt von einem Feldherrn mit dem Namen Gog. Niemand weiß, wer dieser Gog war. Die Vorhersage sagt jedoch voraus, dass der Angriff Gogs gegen Israel fehlschlagen wird. Gog und seine Truppen werden eine vernichtende Niederlage erleben. Israel dagegen wird einen großen Sieg über Gog gewinnen und Gott wird dann Israel mit einem ewigen Frieden segnen. Lesen wir die Vorhersage und stellen wir dabei die Frage, wie weist sie auf Jesus hin? Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und du Menschen, weissage über Gog und sprich, So spricht der Herr Herr. Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosh, Meshech und Tubal. Und ich werde dich herumlenken und dich gängeln und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand fallen lassen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen. Du und alle deine Scharen und die Völker, die mit dir sind. Denn Raubvögeln aller Art und den Tieren des Feldes habe ich dich zum Fraß gegeben. Auf dem freien Feld sollst du fallen. Denn ich hab's geredet, spricht der Herr Herr. Und ich sende Feuer gegen Magog und gegen die, die auf den Inseln sicher wohnen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun mitten in meinem Volk Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, der heilig ist in Israel. Gog ist der Führer einer großen Militärkoalition. Diese Koalition besteht aus mehreren Feinden Israels. Erwähnt werden Rosh und Meshach und Tubal. Und in Vers 4 wird ein weiterer Koalitionspartner mit dem Namen Magog erwähnt. Und dieses Militärbündnis wird Israel angreifen, wird aber erfolglos sein. Viele Soldaten werden sterben. Werden auf den Hügeln Israels, wie es hier heißt, fallen. Wenn wir weiterlesen, erkennen wir, dass so viele Feinde Israels sterben werden, dass es 7 Monate brauchen wird, um die Leichen der Gefallenen zu bergen. Wir haben in der Schriftlesung Vers 12 nicht gelesen, aber hier ist, was Hesekiel über diese Schlacht schreibt. Das Haus Israel wird sie, das sind die Leichen des Soldaten Gogs, begraben und das Land zu reinigen 7 Monate lang. Die massenhafte Vernichtung der Feinde Israels bedeutet, dass es Monate brauchen wird, um ihre Leichen zu begraben. Doch zu dieser unappetitlichen Aufgabe kommt ein besonders ekelerregendes Bild dazu. Bei der Reinigung des Landes sollen Raubvögel und aasfressende Tiere helfen. Und du, Menschensohn, lesen wir in Vers 17. So spricht der Herr Herr, sage zu den Vögeln des Feldes und allen Tieren, versammelt euch und kommt, sammelt euch von allen Seiten her zu meinem Schlachtopfer, das ich für euch schlachte, einem großen Schlachtopfer auf den Bergen Israels, und fresst Fleisch und trinkt Blut. Fleisch von Helden sollt ihr fressen und Blut von Fürsten der Erde sollt ihr trinken. Israel soll die Raubvögel und aasfressende Tiere um Hilfe bitten, die massenhaften Leichen zu entsorgen. So viele Feinde Israels werden fallen. Doch der Aussage oder der Ausgang dieses Sieges, sagt Hesekiel voraus, wird den Weg für den ewigen Segen Gottes über Israel vorbereiten. Ich werde mein Angesicht nicht mehr von ihnen vor ihnen, das ist Israel, verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Herr. Der Sieg bedeutet, dass Gott Israel segnen und sein Volk nicht mehr verlassen wird. Nicht das schönste Bild. Doch diese Schlacht, die Hesekiel etwa 600 Jahre vor Christus voraussagte, ist nie geschehen. In diesem Punkt sind Historiker, Archäologen, Bibelkenner einmal einig. Diese Vorhersage bildet eine der unerfüllten Vorhersagen des Alten Testaments. Sollen wir sie deswegen ignorieren? Nein, sagen viele bibelgläubige Evangelikale. Diese Vorhersage ist wichtig, weil Gottes Wort zuverlässig ist. Gottes Wort kann nicht gebrochen werden. Und deswegen wird diese Vorhersage in der Endzeit in Erfüllung gehen. Sie wird in Zukunft erfüllt werden. Israel wird eines Tages einen solchen Sieg über seine Feinde erleben. Und wir dürfen sie deswegen nicht ignorieren. Nun, Evangelikale, die davon überzeugt sind, nennen wir Dispensationalisten. Dispensationalisten. Dispensationalisten sind in der Regel feine, bibelgläubige Christen, die einiges mit uns als Adventisten gemeinsam haben. Unter anderem teilen sie mit uns die Überzeugung, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Und weil Gottes Wort zuverlässig ist, weil Gottes Wort bleibt fest bestehen, sagen sie, da diese Vorhersage nicht in der Vergangenheit erfüllt wurde, muss sie die Zukunft betreffen. Sie muss in Zukunft erfüllt werden. Doch ausgerechnet diese Schlussfolgerung ist der Grund, wieso so viele Evangelikale Israel in den jetzigen Kämpfen im Nahen Ost unterstützen. Viele Evangelikale glauben, dass der jetzige Nahostkonflikt die Vorbereitungen für diesen großen Konflikt, von dem wir hier in Hesekiel gelesen haben, sein könnte. Nächstes Bild. Ah ja, da haben wir es. Wer diese Schweizer Zeitschrift kennt, das Signal, wird möglicherweise vor etwa 2 Jahren einen Artikel darüber gelesen haben. Der Artikel heißt der Hesekiel 38 und 39 Krieg. Nun, der Artikel behauptet, dass die Völker, die sich mit Gog verbinden, wie laut Hesekiel 39 und 38, dass diese Völker moderne Völker sind. Und diese Völker werden im Kapitel 38, das Kapitel, das wir nicht gelesen haben, aufgelistet. Auf der Folie sieht man links die biblischen Namen, die Hesekiel auflistet als Feinde Israels. Und rechts sieht man die modernen Völker, auf die Hesekiel damals hingedeutet haben soll. Ein schneller Blick über die Länder und Völker zeigt, dass Hesekiel damals relativ genau auf die Länder hinwies, die heute noch Israel feindselig gegenüber stehen. Nummer 1 ist Gog, der ist der Fürst, der ist unbekannt. Aber schaut Nummer 2 und 3 an. Magog und Rosch sind oder sollen im Gebiet des heutigen Russlands oder gar Georgien sein. Schaut Nummer 6 an. Persien wird in Hesekiel 38 erwähnt. Das ist eindeutig das heutige Iran. Der Autor von diesem Artikel schreibt Folgendes. Wenn wir auf der aktuellen geopolitischen Weltbühne nach einer möglichen Völker- oder Länderkoalition suchen, so wie sie in Hesekiel 38 und 39 beschrieben wird, stellen wir jetzt schon staunend die Umrisse einer solchen Koalition fest. Sind mehrheitlich islamisch geprägte Völker im Sinne von politisch dschihadistischem Islam. Also der Autor von diesem Artikel sieht in dieser Vorhersage von Hesekiel einen Hinweis auf einen modernen Konflikt zwischen Israel und den umliegenden Nationen. Ein Konflikt, der sich jetzt anbahnt. Er hält sich aber zurück und unterstreicht die Tatsache, dass der jetzige Nahostkonflikt noch nicht die Schlacht ist, die Hesekiel vorstellt. Der Autor vermutet aber, dass der jetzige Konflikt eine Vorbereitung auf diesen endzeitlichen Konflikt, den Hesekiel vorhersagt, sein könnte. Anders gesagt, der jetzige Nahostkonflikt ist ein Zeichen der Zeit. Ein Zeichen dafür, dass Hesekiels Vorhersage bald in Erfüllung gehen wird. Was der Autor in der Zeitschrift Signal schreibt, ist nicht irgendeine Verschwörungstheorie von einer kleinen radikalen Gruppe von Extremen. Viele unter den 50 Millionen Evangelikalen in den USA haben Israel im Nahen Ostkonflikt aufgrund dieser und anderen biblischen Vorhersagen unterstützt. In der amerikanischen Politik sind es bekanntlich nicht nur Juden, die Israel unterstützen, sondern auch Evangelikale. Donald Trump würde die Unterstützung von vielen in seiner Regierung verlieren, wenn er Israel nicht unterstützen würde. Und deswegen dürfen wir diese Vorhersage nicht ignorieren. Adventisten sind jedoch nicht der Meinung, die Dispensationalisten vertreten. Als Adventisten sind wir unseren Freunden in evangelischen und in anderen Kreisen, kirchlichen Kreisen gegenüber, wohlwollend gesinnt. Wir erkennen ihren Wunsch, das Wort Gottes hochzuhalten. Auch wir glauben, dass wir in der Endzeit leben und dass biblische Vorhersagen in Erfüllung gehen. Aber als Adventisten glauben wir nicht, dass der jetzige Nahostkonflikt eine Erfüllung oder eine Vorerfüllung von Hesekiel 38 und 39 ist. Ganz im Gegenteil. In dieser unappetitlichen Vorhersage finden wir einen Hinweis auf Jesus. Wie ist das möglich? Um Christus in der unerfüllten Vorhersage Hesekiels zu finden, müssen wir lesen, was das Neue Testament über diese Prophetie sagt. Dispensationalisten nehmen die Vorhersage Hesekiels wörtlich. Es steht geschrieben, es wird erfüllt. Das ist ihre sogenannte Hermeneutik, ihre Art, die Bibel auszulegen. Das Wort Hermeneutik ist wahrscheinlich nicht allen bekannt, aber Hermeneutik ist ein Wort, das Theologen einfach gebrauchen, um miteinander zu streiten. Es ist ein Wort, das eigentlich einfach zu verstehen ist. Es ist die Methode, die man benutzt, um die Bibel auszulegen. Dispensationalisten nehmen die Bibel wörtlich. Adventisten nehmen die Bibel auch wörtlich. Aber Adventisten bringen eine ergänzende Hermeneutik dazu. Und die Hermeneutik von Adventismus lautet fortschreitende Offenbarung. Ich hätte das fett schreiben sollen, mitten in dieser Folie. Die Hermeneutik des Adventismus heißt fortschreitende Offenbarung. Und das ist auch einfach zu verstehen. Fortschreitende Offenbarung bedeutet einfach, dass spätere Offenbarungen frühere prophetische Aussagen ergänzen und gar verändern können. Fortschreitende Offenbarung, spätere Offenbarungen von Gott können frühere Offenbarungen ergänzen oder verändern. Ein Beispiel. Aufgrund einer Offenbarung versprach Mose den Israeliten in Ägypten, dass er sie in ein Land führen würde, das mit Milch und Honig fließt. Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und ich bin herabgekommen, um es aus diesem Land herauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ist diese Vorhersage in Erfüllung gegangen? Später sagte Mose Folgendes: In dieser Wüste sollen eure Leichen fallen, alle eure Gemüsteten nach euren ganzen Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Später korrigierte Mose diese anfängliche Vorhersage. Das ist fortschreitende Offenbarung. Eine göttliche Vorhersage wurde später aufgrund des Ungehorsams von Israel angepasst, ergänzt, eigentlich geändert. Ein zweites Beispiel. Etwa 600 Jahre vor Christus hat der babylonische König Nebukadnezar den Tempel Salomos zerstört. Etwa zur selben Zeit bekam der Prophet Hesekiel eine Vision von einem neuen Tempel. Wir lesen davon in Hesekiel 40 bis 47. Doch der Tempel, den Hesekiel im Gesicht sah, wurde nie gebaut. Später kam Jesus und offenbarte eine neue Wahrheit über den Tempel. Als er mit der Frau am Jakobsbrunnen sprach, sagte er: Der Tempel ist jetzt überflüssig. Frau, glaubt mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, Berg Gerizim, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Weder in Gerizim, die Anbetungsstätte der Samariter, noch im Tempelberg in Jerusalem wird eine Anbetungsstätte sein. Nun, in dem Vortrag, den ich am Mittwoch, dem 19. August halten werde, gehen wir auf diese Vorhersage näher ein. Am Mittwoch, dem 19. August, werde ich einen Überblick über die Überzeugungen von Dispensationalisten, die zunehmend evangelische Kreise prägen. Ich werde einen Überblick über diese Überzeugungen geben und werde anhand von dieser Tempelvorhersage diese Überzeugungen hinterfragen. Aber der springende Punkt ist der: Jesus nahm eine alttestamentliche Vorhersage und änderte sie. Und das nennen wir fortschreitende Offenbarung. Fortschreitende Offenbarung passiert schlicht und einfach, weil Menschen Gottes ursprünglichen Plan ablehnen. Dann ändert Gott seinen Plan und offenbart einen neuen. Ein Kollege hat einen Sohn und mit 16 Jahren hat er diesem Sohn ein Auto zu seinem 18. Geburtstag versprochen. Aber mit 16 hat der Sohn angefangen, Drogen und Alkohol zu missbrauchen. Und mit 18 ist er drogensüchtig geworden. Hat der Kollege sein Versprechen, ein Auto zu seinem 18. Geburtstag zu kaufen, gehalten oder nicht? Nein. Er gab lieber das Geld für eine Reha aus. Und ähnlich kann Gott seinen Plan ändern, wenn Menschen ungehorsam sind. Nun, die Tatsache, dass Gott seinen Plan ändern kann und Neues offenbaren kann, hat für uns als Bibelleser Konsequenzen. Wir nehmen die Bibel zwar wörtlich, aber wir suchen immer weiter, um zu sehen, ob Gott sonst noch etwas zum Thema zu sagen hat. Fort fortschreitende Offenbarung. Wir lesen deswegen das Alte Testament in Zusammenhang mit dem Neuen Testament und nicht unabhängig davon. Wir lesen die Bibel nicht nur mit der linken Hand, sondern auch mit der rechten und umgekehrt. So, was sagt das Neue Testament zu dieser Vorhersage in Hesekiel 39? Finden wir Ergänzungen? Und die Antwort ist ja. Und ihr wisst schon wo. Offenbarung 20 und die Verse 7 und 8 erwähnen Gog und Magog. In Offenbarung 20 und Vers 8 bezieht sich Johannes direkt auf die Vorhersage von Hesekiel 38 und 39. Ich lade euch ein, Offenbarung 20 und die Verse 7 und 8 mit mir zu lesen. Es ist sofort klar, dass es hier um die sogenannten 1000 Jahre, um das Millennium geht. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, um sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Nun achten wir zunächst einmal auf die Ähnlichkeiten mit der Vorhersage von Hesekiel. Die offensichtliche Ähnlichkeit ist die Erwähnung von Gog und Magog. Aber es sind die Unterschiede zwischen Hesekiel und Johannes, die auffallen. Der erste Unterschied: Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Wir haben einen ersten Hinweis in der Offenbarung, dass wir hier nicht mit einer physischen Erfüllung der Vorhersage Hesekiels, sondern mit einer geistlichen Erfüllung der Prophetie zu tun haben. Die Tatsache, dass der Satan diesen Konflikt leitet, lässt ahnen, dass die endzeitliche Erfüllung der Vorhersage eben ein geistlicher und nicht ein physischer Kampf sein wird. Das ist der erste Unterschied zwischen Hesekiel und Johannes. Unterschied Nummer zwei: Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen, und dann die letzte Zeile: Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Nun, in seinem Gesicht sah Hesekiel eine Schlacht zwischen Israel und seinen Feinden. Johannes dagegen sieht einen Kampf zwischen den Heiligen der Endzeit und Satan beziehungsweise den Feinden Gottes. Johannes legt Hesekiel hier anders aus. Der Kampf betrifft nicht in erster Linie ethnisches Israel, sondern betrifft das endzeitliche Volk Gottes. Ein dritter Unterschied: Sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde. Das ist, was Johannes zu diesem Kampf sagte. Und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Der Kampf hier ist nicht Israel-zentriert. Dieser Konflikt ist ein weltweiter Konflikt. Sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde. Und ein vierter Unterschied: Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird dieser Kampf stattfinden. Dispensationalisten sind der Meinung, dass der Kampf ein Zeichen der Zeit ist, ein Hinweis auf die Wiederkunft Christi. Johannes sieht die Erfüllung anders: Wenn die 1000 Jahre vollendet sind. Dieser Kampf geschieht laut der Offenbarung nicht vor der Wiederkunft Christi, sondern nach den 1000 Jahren. Und das deutet nochmals darauf hin, dass wir hier nicht um einen physischen Kampf, sondern um mit einem geistlichen Kampf zu tun haben. Es gibt weitere Unterschiede zwischen den beiden Vorhersagen, aber unter dem Strich sehen wir, dass Johannes Hesekiel nicht ignoriert, sondern ihn neu deutet. Ich möchte diese Neudeutung kurz mit dieser Folie zusammenfassen. Hesekiel sieht den Kampf um das ethnische Israel. Johannes sagt, es geht um das neue Israel, um die Heiligen der Endzeit. Hesekiel sah einen Kampf im und um das Land Israel. Johannes sagt, dieser Kampf geschieht auf der Ebene der Erde weltweit. Hesekiel sah einen Kampf im Kampf, dass es um die Feinde Israels ging. In der Offenbarung lesen wir, dass der Führer des Kampfes Satan ist und es sind die Feinde Gottes gesamthaft, die hier betroffen sind. Hesekiel sieht diesen Kampf vor der Wiederkunft. Johannes sieht diesen Kampf nach den 1000 Jahren. Hesekiel sieht einen physischen Kampf. Johannes ein geistlicher Kampf. So haben wir die Unterschiede gesehen und wir nennen das fortschreitende Offenbarung. Es gibt jedoch Evangelikale, die behaupten, dass die kurze Erwähnung von Gog in der Offenbarung nichts mit dem Gog in Hesekiel zu tun haben. Der Gog, den Johannes in der Offenbarung erwähnt, sei einfach eine Illustration für den endzeitlichen Kampf, eine Art Typus für den endzeitlichen Kampf. Und die Vorhersage wird deswegen, die Vorhersage Hesekiels, wird deswegen erfüllt, wie es in der Bibel steht. Und das klingt ehrlich gesagt im ersten Moment glaubwürdig. Ist aber trotzdem ein fragwürdiger Schluss. Denn in Bezug auf den Kampf, von dem wir in Hesekiel lesen, wird nicht nur in Offenbarung 20 im Kapitel über die 1000 Jahre gesprochen, sondern ist auch in Offenbarung 19 zu finden, in dem vorhergehenden Kapitel. In Offenbarung 19 finden wir einen Reiter auf einem weißen Pferd. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und richtig und wahrhaftig, etc., etc. Offenbarung 19, Vers 11. Nun, das weiße Pferd ist ein Symbol. Ein römischer Militärführer, der einen Siegeszug nach einer erfolgreichen Militärschlacht feierte, zog auf einem weißen Pferd in Rom ein. Und das Bild benutzte Johannes, um zu sagen, dass der Reiter auf dem weißen Pferd ein Sieger ist. Wer ist der Reiter auf diesem weißen Pferd? Wir sehen die Beschreibung hier in den nächsten Versen in Offenbarung 19, in den Versen 12 bis 13. Seine Augen sind eine Feuerflamme, auf seinem Haupt sind viele Diademe. Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Der ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Welche Bibelstellen kommen euch in den Sinn, wenn ihr die letzte Beschreibung von diesem erfolgreichen, siegreichen Reiter lest? Das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort, etc., etc. Hier in Offenbarung 19 finden wir eine Beschreibung von Jesus. Das weiße Pferd deutet darauf hin, dass wir hier mit seinem Siegeszug über seine Feinde zu tun haben. Nun schauen wir, was die nächsten Verse über ihn sagen. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach, zu wem sprach er? Zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her. Versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Mächtigen. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Kommen euch diese unappetitlichen Bilder bekannt vor? Wo haben wir Ähnliches gelesen? Johannes sieht eine ähnliche Szene, um den Sieg Jesu über seine Feinde zu beschreiben, wie die, die Hesekiel sah, um den Sieg Israels über die damaligen Feinde zu beschreiben. In Hesekiel bestand das Fleisch aus den Leichen derer, die das ethnische Israel bekämpft haben, doch Johannes sieht dieselben Bilder, um den Sieg Jesu und seine Heiligen über Satan und seine Anhänger zu beschreiben. Die Feinde Hesekiels waren die Feinde Israels. In der Offenbarung sind die Feinde Jesu und seines Volkes. Also wer daran zweifelt, dass die Beschreibung von Gog in Offenbarung 20 mit der Vorhersage Hesekiels nichts oder zu tun hat. Ich muss das anders sagen. Wer daran zweifelt, dass die Beschreibung von Gog in Offenbarung 20 mit der Vorhersage Hesekiels nichts zu tun hat, der muss erklären, warum Offenbarung 19 so deutlich Bezug auf Hesekiels Vorhersage nimmt. Der Schluss, zu dem wir kommen, beziehungsweise der Schluss, der am nächsten liegt, ist folgendes. Johannes nimmt eine unerfüllte alttestamentliche Vorhersage und deutet sie neu. Er deutet sie christozentrisch. Nicht mehr steht das ethnische Israel im Mittelpunkt des Geschehens, sondern Jesus und sein Bundesvolk des Neuen Testaments. Hier ist die Neudeutung, die Johannes der Prophetie von Hesekiel gibt. Und ihr seht, am Schluss ist das Wort, Jesus ist Sieger. So, wenn das Neue Testament Bezug auf unerfüllte alttestamentliche Vorhersagen bezieht oder nimmt, dann sind sie nicht mehr Israel-zentriert, sondern Christo-zentrisch. Johannes hilft uns, Christus in unerfüllten alttestamentlichen Vorhersagen zu finden. Aus dem Grund ist die Annahme, dass die jetzigen Konflikte im Nahen Osten eine Erfüllung von biblischen Vorhersagen sind, ein Irrtum. Johannes deutet diese unerfüllte Vorhersage christozentrisch und neu. In Klammern muss ich sagen, dass wenn das Neue Testament unerfüllte alttestamentliche Vorhersagen neu deutet, dann werden nicht jede Einzelheit in Erfüllung gehen. Wir erwarten nicht, dass die Vögel am Ende buchstäblich die Leichen fressen werden und so weiter und so fort. Wieso diese Neudeutung? Der Grund dafür ist sehr einfach. Israel ist nicht mehr das auserwählte Volk Gottes. Jesus sagte, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das seine Früchte trägt. Und Paulus sagt, Israel haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, Jesus. Sie haben ihren Messias abgelehnt. So, die Erklärung für diese Neudeutung ist sehr einfach. Ethnisches Israel ist nicht mehr das auserwählte Volk Gottes. Israel hat ihren Eckstein, Jesus, ihren Messias, abgelehnt. Und ich bin besorgt um uns als Adventisten. Viele im Laodicea heute tun genau dasselbe wie Israel damals. Jesus ist nicht im Herzen. Er steht vor der Tür. Gottes Aufruf an uns in Laodicea ist genau derselbe Aufruf, den er an Israel damals machte. Ignoriert den Eckstein nicht. Lass mich in dein Herz hinein. Ich habe einmal meine Frau vor unserer Wohnungstür ausgesperrt. Es war nicht absichtlich. Sie ging ohne Schlüssel hinaus, später ging ich hinaus, ich sperrte die Tür zu, ohne zu realisieren, dass sie keinen Schlüssel hatte. Ich kam zurück und fand meine Frau traurig vor der Tür stehend. Ich möchte das nicht wieder tun. Und ich will auch nicht den Heiland vor der Tür meines Herzens stehen lassen. So, ich ermutige dich, nicht denselben Fehler zu machen wie Israel. Lade ihn ein. Akzeptiere sein Charakter als dein Vorbild. Gib ihm deine Selbstsucht, deine Hochmut, deine Rachegefühle. Lass ihn in dein Herz hinein. Und wer das tut, wird in diesem endzeitlichen Kampf gegen Satan auf der Siegerseite stehen. Christus wird für uns kämpfen. Während die Musik spielt, lade ich euch ein, im stillen Gebet deine Entscheidung dem Herrn mitzuteilen. Ich ermutige dich zu beten: Herr, hilf mir, meine Herzenstür für Jesus aufzutun. Gott segne euch in dieser Hinsicht. Amen.